Marco, ey, trainieren, es wird mir langsam echt zu anstrengend. Geht das nicht auch einfacher? Also ich war letztens shoppen. Willst du wissen, was ich geshoppt habe?
Ja, ich hoffe, du warst nicht bei irgendeinem Arzt und hast dir verbotene Mittelchen gekauft. Aber ich denke mal, wenn du schon so anfängst und weniger trainieren möchtest, dann vielleicht sowas wie Koffein oder Bicarbonat.
Ja, genau sowas in die Richtung.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the world on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trailfunk. Endlich mal wieder mit unserer Nerd-Rubrik, dem Coaches Corner. Mein Name ist Benny Bublak und mir zugeschaltet ist wie immer unser Sportwissenschaftler Marco Fuchs. Marco, wo erreiche ich dich gerade?
Ich bin hier im wunderschönen Köln. Die Sonne scheint. Ich war schon Longrun gemacht heute. Deswegen besser könnte es eigentlich nicht sein. Und jetzt noch ein Podcast mit dir. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge.
Cool, weil es ist ja schon ewig her, dass wir eine Folge aufgenommen haben, oder? Ich kann mich fast gar nicht mehr erinnern. Es wird auf jeden Fall wieder höchste Zeit.
Ja, wir haben auf jeden Fall schon viele Themen abgegrast, aber ich glaube, es gibt immer wieder neue Sachen, die aufkommen und freue ich mich auf jeden Fall mit dir heute die Folge aufzunehmen.
Ja, heute haben wir wieder ein besonderes spannendes Thema, wie ich finde, und ja, sage ich mal ein Up-to-Date-Thema. Aber bevor wir darauf kommen, du hast gesagt, du hast heute schon Longrun gemacht. Ich war heute nicht laufen, weil ich bin ein bisschen müde. Ich habe nämlich gestern einen ziemlich langen Longrun gemacht und untypisch für mich. Ich war lange auf dem Laufband unterwegs. Ich habe es, glaube ich, schon mal in der letzten Folge erzählt. Ich mache bei so einer Studie mit da geht es um Ermüdungsresistenz im Trailrunning. Und das ist an der Uni Innsbruck. Da gibt es jemanden, der sich ausschließend mit Trailrunning beschäftigt, also dazu forscht wirklich. Und da gibt es eben diese Studie zu Durability in Trailrunning, heißt es auf Englisch. Und da war gestern mein letzter Termin oder der wichtigste Termin und da bin ich ziemlich lange gelaufen. Davon erzähle ich dir gleich noch ein bisschen. Aber vorher, ich habe gehört, du machst auch so eine Studie, die auch ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt. Erzähl davon mal.
Genau, also wir schauen uns im Endeffekt was Ähnliches an. Wir untersuchen die Fatigue Resistance, das ist ja im Endeffekt auch so in die Kerbe von der Durability schlägt. Und wir machen das bei Leuten, unser Protokoll ist eher angelegt an flachere Läufe. Das heißt, eine deutlich monotonere Belastung. Das hast du natürlich auf dem Laufband. Da kann man den Trail mit Up- und Downhill natürlich schon ein bisschen simulieren. Aber wir gucken uns wirklich an, wie das im Flachen ist. Und haben auch ein Trainingsprotokoll. Wir haben ein Studiensetting gewählt, sodass man alles an einem Tag macht. Ich glaube, du warst ja bei deiner Testung mehrere Tage vor Ort. Ja. Und bei uns haben wir quasi alles, was wir wissen wollen, so gebaut, dass man das alles an einem Tag machen kann. Ist dann ungefähr 4 bis 5 Stunden bei uns im Labor und läuft eine Prädiagnostik, macht dann 2 Stunden auf dem Laufband und dann nochmal die Postdiagnostik. Also ein sehr, sehr guter Trainingsreiz, wahrscheinlich dem ähnlich, was du jetzt auch gemacht hast.
Okay, super spannend. Und ich habe gehört, du suchst da schon oder ihr sucht da schon noch Probanden, erfahrene LäuferInnen.
Genau, also wir haben jetzt schon ein paar, auch dank deiner Reichweite schon, und suchen aber noch weiter. Vor allem suchen wir auch noch Frauen. Wir haben jetzt ungefähr ein Viertel der ProbandInnen sind Frauen und würden uns natürlich freuen, wenn da noch mehr dazukommen würden. Uns ist bewusst, dass die Kriterien, die wir gewählt haben, ja schon relativ hochgegriffen sind, aber genau in dem
raus.
Männer ist eine Marathonzeit von unter 2 Stunden 50 oder vergleichbare Leistungen und für Frauen unter 3 Stunden 10 angesetzt. Und dazu kommt dann noch eins von zwei Kriterien, das erfüllt werden muss. Das sind entweder bei Männern 80 Kilometer pro Woche oder bei Frauen 60 Kilometer pro Woche, die man laufen sollte, also als Laufumfang. Oder ein Ausdauerwettkampf über 6 Stunden, der absolviert werden musste in der Vergangenheit. Genau, das heißt, wir suchen wirklich gute Läuferinnen und Läufer, weil es genau in diesem Feld eine Forschungslücke gibt. Und diese wollen wir natürlich füllen und müssen da dann ein bisschen ausgewählter die ProbandInnen aussuchen und würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch dazu melden würdet, wenn ihr Lust dazu habt.
Okay, das heißt, da muss ich doch mal aus Interesse nachfragen. Das heißt, du gehst schon davon aus, dass, sage ich mal, sehr gut trainierte oder hochtrainierte SportlerInnen anders auf Ermüdung reagieren als, ja, sage ich mal, noch nicht so trainierte Sportler.
Genau, das ist so ein bisschen unsere Ausgangshypothese. Und wir wollen natürlich schauen, was war so ein bisschen zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also genau das Gleiche auch bei den LäuferInnen und Läufern. Sind die Läufer und Läuferinnen so gut, weil sie sich so gut trainiert haben? Oder ist deren Physiologie so gut und deshalb sind sie so gut im Ultralaufen? Also das eine bedingt ja immer so ein bisschen das andere und wir wollen uns das halt ein bisschen anschauen und brauchen dementsprechend Testpersonen, die in dem Bereich auch zu den Besten ihrer Art zählen quasi.
Okay, das ist jetzt so spannend, dass ich weiterfragen muss. Und welche Parameter messt ihr da? An woran wollt ihr das festmachen?
Genau, wir haben ja in vorherigen Folgen schon mal den Parameter V2 Max angesprochen und auch die Laufökonomie. Das sind zwei wesentliche Faktoren, die wir uns einmal im frischen Zustand anschauen und dann auch nach der Belastung, die auf dem Laufband gelaufen wird. Das heißt, wir gucken uns an, wie viel kann man von der frischen V2 Max quasi im Nachhinein noch erreichen und wie verändert sich die Laufökonomie über die Zeit. Genau, ja. Das sind so die zwei Hauptparameter, die wir uns anschauen. Wir schauen uns aber auch noch Parameter wie den Fettstoffwechsel an, den Kohlenhydratstoffwechsel und Dinge wie Thermoregulation zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die wir mitmessen und damit versuchen wir, genau diese Forschungslücke zu füllen, die es halt gibt.
Okay, klingt sehr, sehr cool, weil ziemlich ähnliche Parameter wurden bei meiner Studie auch gemessen. Und tatsächlich muss ich sowieso mal nach Köln. Vielleicht schaffe ich es ja mal, dass ich mal vorbeikomme. Köln ist ein bisschen weiter weg von mir. Aber es wäre auf jeden Fall mal an der Zeit, dass wir uns sowieso mal in live mal zusammen laufen gehen oder ich da mich auch bei dir aufs Laufband stelle. Ja, wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte. Jetzt habe ich ja schon Erfahrung mit diesen ganzen Studien. Es war nämlich gestern echt ganz schön hart. Ich stand dann, glaube ich, schon, ja, fast knapp 4 Stunden auf dem Laufband. Ja, ich habe jetzt leider noch nicht alle Daten, weil ich habe mir schon beim Laufen gestern gedacht, ey, das wäre jetzt voll cool, wenn ich jetzt die ganzen Daten hätte, dann könnte ich da mit Marco eine richtig coole Folge draus machen und wir besprechen das mal. Aber vielleicht können wir das ja machen, wenn du mit deiner Studie auch erste Erkenntnisse hast und dann müssen wir unbedingt nochmal über Ermüdungsresistenz reden. Da hatten wir schon eine Folge zu, aber ich glaube, das ist ein so spannendes Thema, vor allem beim Trailrunning und Ultra-Trailrunning, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer rein uns stürzen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du einmal vorbeikommst. Und genau, weitere Infos findet ihr auf jeden Fall in die Shownotes. Habe ich schon mit Benny abgeklärt, dass er einen Link zu einer Informationswebsite zu unserer Studie in die Shownotes packt. Und wenn ihr Interesse habt und vielleicht Benny du auch, dann könnt ihr euch das gerne einmal durchlesen und dann gerne Kontakt mit mir aufnehmen oder meiner Kommilitonin, mit der ich die Studie zusammen mache, würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen.
Ja, weil das ist nämlich der große Benefit, den man da hat, wenn man da teilnimmt, man bekommt Free House quasi sehr coole Daten über seine Physiologie, oder?
Genau, also viele von euch haben vielleicht auch schon mal eine Diagnostik gemacht, das ist dann ein normaler Stufentest und ein Rampentest und bei uns kriegt ihr das quasi zweimal plus nochmal diese 2 Stunden, die ihr in der Mitte auf dem Laufband lauft. Das heißt, ihr seid ungefähr 4 bis 5 Stunden da und das ist in der freien Wirtschaft, sage ich jetzt mal, also wenn man zu einem Diagnostiklabor geht, eigentlich gar nicht umsetzbar für die aus Zeit- und Kostengründen und für euch dann auch aus Kostengründen, dass man halt sowas macht. Deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr gute Chance, einen Einblick in die sportartspezifische Physiologie zu bekommen, denn unsere Wettkämpfe sind alle immer öfter, auch länger und das ist natürlich sehr schwierig zu messen, wenn man nur eine Stunde Zeit hat. Deswegen sind das auf jeden Fall individuell sehr wertvolle Informationen, aber ihr tragt natürlich auch dazu bei, dass es in der Wissenschaft ein Stück weiter nach vorne geht, sodass, wenn ihr einen Trainer habt oder eine Trainerin, die mit den Daten, die aus so Studien kommen, nochmal bessere Trainingspläne schreiben können.
Ja, genau so ist es. Und das habe ich gestern auch gemerkt. Das war echt spannend. Ich habe jetzt leider, wie gesagt, noch nicht die ganzen Daten hier parat. Aber so ein, zwei Daten habe ich aufgeschnappt. Vielleicht da nochmal ganz kurz rein, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen. Das war jetzt eigentlich ziemlich erwartbar, ne? Umso länger man läuft, umso länger ich gelaufen bin, umso höher wurde, also was gemessen wurde, unter anderem, wie es bei dir wahrscheinlich auch gemessen wird, ist der Fettstoffwechsel und der Kohlenhydratstoffwechsel, wie viel Fette verbrenne ich, wie viel Kohlenhydrate. Und das ist natürlich ziemlich erwartbar, dass umso länger man läuft, umso höher wird der Anteil der Fette, den man verstoffwechselt. Aber ich fand es doch dann ganz interessant, mal die genauen Werte zu haben. Was würdest du jetzt denken, zum Beispiel, wenn ich jetzt nach 3 Stunden laufen im Grundlagentempo, 5 Minuten Pace, wie war da bei mir das Verhältnis Kohlenhydrate zu Fette? Hättest du da einen Wert oder ist es schwer zu sagen?
Wahrscheinlich zum frischen Zustand verdoppelt oder teilweise sogar verdreifacht. Das könnte ich jetzt vielleicht so sagen. Also das ist halt das, was wir häufig sehen bei den Diagnostiken, die ich schon in dem Bereich gemacht habe.
Also du meinst, die Fettverbrennung verdoppelt sich oder verdreifacht?
Genau, im Verhältnis zu den Kohlenhydraten. Also ja. Wenn du jetzt zum Beispiel am Anfang eine Fettoxidationsrate von 0,2 Gramm hast oder 0,3, dann liegt die vielleicht am Ende bei 0,8 bis 1 Gramm. Das ist schon nicht unüblich.
Das ist Gramm pro, oder was ist denn die Einheit?
Gramm pro Minute.
Gramm pro Minute. Okay, weil ich hatte jetzt, glaube ich, zum Schluss nach 3 Stunden hatte ich 60 Gramm Fette pro Stunde und so 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde.
Ja, genau. Ja. Also was? 1 Gramm pro Stunde, das ist schon sehr, sehr gut, ja.
1 Gramm pro Stunde Fette sind es dann, ja, genau. Ja, das fand ich schon krass, das fand ich schon enorm, weil, wenn ich meine, das ist ein 5-Minuten-Tempo, das ist jetzt nicht besonders schnell, aber das ist jetzt auch nicht super langsam. Mhm. Und ich habe mir dann immer gleich gedacht, vor allem hinter dem Hintergrund, dass Kilian jetzt letztens erzählt hat, er nimmt beim Western States Olivenöl, habe ich mir jetzt gedacht, ey, warum esse ich eigentlich so viel Kohlenhydrate? So viel verbrauche ich ja gar nicht, weil es sind ja übelst viele Fette, die man verbraucht. Ja, krass. Fand ich auf jeden Fall krass, ja.
Ja, und aber genau das ist halt das, was man irgendwann sieht, ne? Und da reagiert aber auch jeder anders.
Ja.
Und dafür sind so Tests halt Gold wert, wenn man die macht. Ja. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir auch mal über deine Daten gucken. Und sobald ich mal Daten habe von meiner Studie, dann können wir die auch hier gerne sehr detailliert besprechen.
Ja, sehr spannend. Das machen wir auf jeden Fall. Aber heute haben wir ein anderes Thema. Und ja, ich habe ja in der Eingangsfrage etwas flapsig erzählt, dass ich mir in mein Training jetzt zu anstrengend wird und das doch einfacher gehen muss. Ich habe mir jetzt ein paar Pülverchen und Gerätschaften gekauft. Nee, Spaß beiseite. Also nichts schlägt natürlich ein gutes Training. Ich hoffe, das ist rübergekommen in den letzten Folgen bisher. Aber es gibt ja doch gerade, werden immer mehr so ein paar vermeintliche Wundermittel im Ausdauersport. Natürlich, die ganz legalen sind hier gemeint. Und ja, die ja schon einen gehörigen Leistungsboost teilweise versprechen und teilweise auch flächendeckend eingesetzt werden. Also ich sage jetzt immer Stichwort Koffein, Bicarb und so. Und da habe ich mir halt gedacht, das ist doch mal ein super Thema. Das muss ich mit dem Marco mal aufrollen und da mal in die Details gehen. Also was bringt das wirklich und in welcher Situation bringt das was? Was ist vielleicht auch kompletter Quatsch? Und ja, also Marco, ich setze da jetzt große Stücke auf dich. Ich meine, ich werd ja auch älter. Beim Radfahren hat man, glaube ich, mal gesagt, Carbon statt Kondition. Kann man das auch beim Laufen sagen?
Ja, schon. Also beim Radfahren gibt es ja diese Carbon-Rentner, Carbon statt Kondition auf jeden Fall. Beim Laufen ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil man sein eigenes Körpergewicht tragen muss. Aber ich glaube, umso älter man wird, umso mehr muss man sich auch ein bisschen mit der Erholung auseinandersetzen, weil die wird von Natur aus einfach ein bisschen schlechter, umso älter man wird. Deswegen kann man das mit einem Augenzwinkern, glaube ich, schon so sagen.
Genau. Erholung ist ein gutes Stichwort, weil so ein paar Regenerationsgerätschaften, die nehmen wir auch noch mit rein, die besprechen wir auch noch ja heute. Ich würde einfach vorschlagen, wir gehen einfach mal so ein paar Sachen, die ich gerade schon angesprochen habe, oder genau, wir gehen mal so ein paar Mittelchen einfach so durch, und besprechen die mal. Vielleicht vorher noch die Frage, Marco, wie stehst du so grundsätzlich zu, ich sag, es nennt jetzt einfach mal legalen Nahrungsergänzungsmitteln?
Ja, es ist, glaube ich, ein schwieriges Feld, weil es alles Mittel sind, die sehr gut vermarktet werden können. Das heißt, das vielleicht vorneweg, es gibt viele Dinge, die scheinbar vielleicht einen Benefit bringen, aber auch oft mit einem Placebo-Effekt einhergehen könnten. Das heißt, wenn man sich jetzt ein neues Produkt kauft und davon natürlich überzeugt ist, dann kann das allein schon der Placebo-Effekt sein, der dazu führt, dass man sich dadurch besser fühlt. Und du hast es eben auch schon gesagt, nichts schlägt ein gutes Training plus gute Ernährung und guten Schlaf. Ich glaube, das sind die drei Säulen, auf denen eine athletische Performance immer bauen sollte und auch muss. Und dann sind solche Zusatzmittel, sage ich mal, immer nur ein Extra, mit dem man sich auseinandersetzen kann, aber auch nicht muss. Das heißt, wenn ihr jetzt für euch wisst, okay, diese drei Säulen, die bespiele ich gut und ich will mir auch nicht viel Stress um die anderen Sachen machen, könnt ihr auch immer noch eine sehr, sehr gute Performance abliefern. Die Mittel haben aber mehr oder weniger eine gewisse Evidenz, die auch dazu führt, dass man einen Leistungsvorteil daraus zieht. Ich glaube, da kommt man dann aber auch schon schnell in so eine Diskussion um potenzielles Doping, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch legales Doping, sage ich jetzt mal. Und da sind wir auf jeden Fall in dem Bereich. Und da muss jeder für sich wissen, möchte man das nutzen oder nicht. Und genau, das würde ich auch zu jedem einzelnen Mittelchen, wie du es jetzt genannt hast, auch noch dazu sagen, wie da so meine Einschätzung ist. Aber genau, das sind alles nur Extras, die man zuzüglich zu einem guten Training noch nutzen kann, aber auch nicht muss.
Okay, das war jetzt schon eine super spannende Antwort, wo viel drin war. Einmal habe ich mir gemerkt, Placebo-Effekt finde ich super spannend. Gehen wir vielleicht im Laufe der Diskussion nochmal drauf ein, weil ja, das kann ich nur bestätigen, auch so ein bisschen aus anekdotischer Evidenz, beziehungsweise ich weiß nicht, was ist Placebo-Effekt und was nicht, aber dazu später mehr. Und natürlich diese, was ist jetzt Doping und was nicht, das ist vielleicht ein ganz großes Thema, das müssen wir jetzt nicht groß aufrollen, aber vielleicht können wir da ganz zum Schluss nochmal unser kleines persönliches Fazit dazu ziehen. Aber jetzt lass es mal reingehen. Ich benenne es jetzt mal nicht Mittelchen, sondern einfach mal der Einfachheit halber Nahrungsergänzungsmittel und das berühmteste oder das bekannteste Nahrungsergänzungsmittel, was im Ausdauersport auch sehr genutzt wird von sehr, sehr vielen SportlerInnen, ist natürlich Koffein. Vielleicht wie üblich, Marco, ich frage dich erstmal, was macht Koffein in unserem Körper? Was passiert da?
Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, haben schon mal etwas Koffeinhaltiges konsumiert. Und viele von euch wissen, dass das dazu führt, dass man im gewissen Anteil ein bisschen wacher ist. Das zentrale Nervensystem ist mehr stimuliert und man fühlt so ein bisschen niedrigere Erschöpfung, sage ich jetzt mal. Das kann im Alltag sein, wenn man müde ist, dann führt man Koffein zu und ist ein bisschen wacher. Im Endeffekt unterdrückt das so ein bisschen dieses, nicht Schlafgefühl, aber man ist im Endeffekt einfach wacher, man ist stimulierter und genau, da würde ich jetzt auch gar nicht zu sehr auf die zellulären Wirkmechanismen eingehen, sondern ich glaube, die meisten wissen, was das macht mit dem Körper und wie sich das anfühlt und das ist oft auch dann eine Frage der Dosierung, wie stark das ausfällt. Genau, und im Ausdauersport kann das auf jeden Fall auch Vorteile mit sich bringen.
Okay, du sagst jetzt sehr allgemein gehalten, Vorteile mit sich bringen. Ich frage einfach mal direkt, ist Koffein leistungssteigernd?
Ja, ich glaube, das ist das Nahrungsergänzungsmittel, was am meisten in dem Sportkontext untersucht ist. Und bei dem Mittel ist es auch so, dass das am meisten belegt ist, dass das leistungssteigernd ist. Also man kann sich ja verschiedene Dinge anschauen. Das, was sich am meisten angeschaut wird, ist die sogenannte Time till Exhaustion. Also wenn man zum Beispiel einen Test fährt bei einer gegebenen Leistung, dann schafft man es mit einer Koffeingabe von einer bestimmten Dosierung, diese Leistung länger aufrechtzuerhalten. Und da spricht man dann klassischerweise von einem deutlichen Leistungsvorteil. Da muss man schon eine recht hohe Konzentration wählen, aber Koffein ist das am besten untersuchte und auch das bestbelegte Nahrungsergänzungsmittel, was auch einen Leistungsvorteil bringt und war deshalb auch eine Zeit lang auf der Anti-Doping-Liste. Das heißt, eine Zeit lang durfte man in Competition kein Koffein zuführen.
Hey Christian, modische Frage. Wie stehst du eigentlich zu Kompressionssocken beim Laufen?
Okay, ich habe es natürlich ausprobiert, aber naja, so einen richtigen Nutzen habe ich da nicht für mich rausziehen können und optisch finde ich es ehrlich gesagt auch nicht ganz so geil.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin ja selbst aus medizinischen Gründen auf Kompression angewiesen, eben nicht nur beim Sport, und daher schätze ich den funktionellen Wert von Kompression doch schon sehr.
Und was genau ist jetzt die Funktion von Kompression?
Ja, der Strumpf übt ja so einen Druck von außen auf deine Beine auf und ja natürlich einen, der unten am Knöchel am stärksten ist und der nach oben hin abnimmt. Das unterstützt natürlich den Rückfluss des Blutes in den Venen vom Bein zurück ins Herz.
Und das hilft mir beim Sport?
Naja, ich würde sagen, venengesunde Menschen brauchen natürlich nicht zwingend einen Kompressionssockel, gerade weil bei sportlicher Aktivität der Rückfluss eigentlich sehr gut funktioniert. Aber gerade natürlich, wenn man sehr lange auf den Beinen ist, zum Beispiel eben bei Ultratrails, kann es eben sehr gut sein, dass der Körper oder vor allem die Venen ermüden. Manche berichten ja sogar von anschwellenden Füßen und das ist ja eigentlich auch nichts anderes als Flüssigkeit, die eben nicht aus den Beinen abgeführt werden kann. Und da können Kompressionssocken natürlich schon Abhilfe verschaffen.
Ich muss jetzt natürlich auch an François Denn denken, der immer Kompressionssocken trägt und ja schon einer der besten Trailläufer aller Zeiten ist. Also vielleicht ist da schon was dran. Kannst du mir da einen Produkttipp geben?
Ja, ich war in letzter Zeit viel mit den Produkten von Stox unterwegs. Die finde ich echt angenehm. Vor allem auch, weil sie relativ leicht anzuziehen sind. Das ist ja immer so ein bisschen tricky bei Kompressionssocken. Mit denen von Stox ist das aber echt easy. Außerdem sind die Stox-Produkte sehr leicht und atmungsaktiv. Besonders hervorzuheben ist da natürlich das Ultra-Light-Modell, was besonders aus dünnem Material besteht.
Stox hat ja auch in Anführungsstrichen normale Knöchelsocken und die haben uns netterweise in letzter Zeit ein paar zum Ausprobieren geschickt und die habe ich in letzter Zeit immer mal wieder eingesetzt und da kann ich deinen Eindruck echt nur bestätigen. Also es ist sehr dünn, angenehm, leicht anliegend, ganz leicht komprimierend. Druckstellen sind da fast ausgeschlossen.
Probier ruhig auch mal die Kniestrümpfe aus. Muss ja gar nicht beim Laufen sein. Ich verstehe deine optischen Bedenken ja da absolut. Aber ich finde, für einen Zweck sollte wirklich jeder Läufer und jede Läuferin mindestens ein Paar Kompressionssocken besitzen. Und zwar für nach dem Laufen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt viele Stunden mit dem Auto vom Wettkampf nach Hause fährt, dann sind diese Socken Gold wert, eben weil die Venen natürlich geweitet sind und angeschlagen und das lange Sitzen ist da natürlich nicht gerade vorteilhaft. Du kannst ja dann, wenn du magst, auch eine Hose drüber ziehen.
Okay, danke. Das ist tatsächlich mal ein guter Tipp. Mehr zu den Produkten von Stox könnt ihr über den Link in unseren Shownotes erfahren, aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Podcast.
Okay, ja, würde wahrscheinlich Sinn machen. Der Grund, warum man es wahrscheinlich runtergenommen hat, ist, weil es einfach im Alltagsgebrauch zu flächendeckend genutzt wird bei uns. Und das ist ja dann vielleicht auch bei Doping immer so eine Sache. Doping, nicht alles, was leistungssteigernd wirkt, ist gleich Doping, sondern dann sagt man halt bei manchen Substanzen, ey, das ist so in unseren Alltag, ja, in unseren Alltag vorgedrungen, dass es praktisch einfach keinen Sinn macht, das da zu verbannen. Wahrscheinlich, weil man dann nur die Hälfte des Feldes irgendwie, weil wo setzt du da die Grenze und irgendwann wird mir jeder mal einen Kaffee getrunken haben. Ja, wahrscheinlich ist es einfach auch schwierig, dass ja, das, da wäre dann einfach wahrscheinlich jeder zweite positiv.
Genau, also das wird sicherlich ein großer Mitgrund gewesen sein. Ein anderer Grund ist, dass es keine extrem hohen Nebenwirkungen hat. Also es gibt natürlich Entzugserscheinungen, wenn man sehr hohe Dosen nimmt. Und das Einzige, wo ich sagen würde, dass das auch gesundheitliche Folgen hat, sind zum Beispiel Schlafstörungen. Oder ich habe zum Beispiel so ein angeborenes Problem mit dem Herzen. Das heißt, ich muss damit schon aufpassen, weil ich sonst manchmal Herzrasen bekomme, wenn ich zu viel Koffein zuführe. Und es kann natürlich auch zu Nervosität oder Angstzuständen oder Panikattacken zum Beispiel führen. Mhm. Das heißt, das würde ich auch nur in höheren Mengen nehmen, wenn ihr euch sicher seid, dass das keine Komplikationen mit anderen medizinischen Bildern mit sich bringt. Genau, aber an sich hat Koffein keine extrem hohen Nebenwirkungen und ist deshalb auch von dieser Liste wieder verschwunden. Natürlich dann mit diesem sozial- und historischen Kontext, dass viele auch im Alltag Koffein konsumieren.
Eine Nebenwirkung wird mir noch einfallen, auch aus der eigenen Erfahrung. Es wirkt, wenn ich doch richtig informiert bin, wirkt es entwässert. Ich habe da wirklich auch Erfahrungen gemacht, dass ich dann doch sehr oft mal anhalten muss auf dem Trail, wenn ich viel Koffein zu mir nehme. Ist ja genau. Vielleicht auch nicht so vorteilhaft, wenn man sehr viel Wasser verliert, wenn man Höchstleistung bringen will.
Genau, also es ist zu einem bestimmten Punkt entwässern und bindet auch Wasser. Oft hat das dann auch mit Salzen zu tun, die dadurch verloren gehen und Wasser binden. Man kann jetzt nicht so direkt sagen, das führt dazu, dass man dehydriert.
Okay.
Aber es hat sicherlich einen fördernden Einfluss. Also es ist ein bisschen komplexer. Ich glaube, das würde hier ein bisschen zu weit gehen, wenn wir das so aufdröseln. Aber es hat schon einen leicht entwässernden Effekt.
Okay, ja. Okay. Also muss nicht am Koffein unbedingt gelegen haben. Wie gesagt, vieles ist auch, vieles ist ja Placebo.
Genau.
Ja, cool. Wir haben auch mal eine Folge gemacht zur Wettkampfernährung. Da haben wir auch über Koffein geredet. Da haben wir auch über die Dosierung geredet. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal drauf eingehen, wie viel Milligramm da so Sinn machen. Wer das nochmal wissen will, der muss dann in die entsprechende Folge nochmal reinhören. Genau, also merken wir uns aber erstmal Koffein. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Kann man denn sagen bei Koffein oder ist es nicht genau erforscht, welcher Mechanismus da genau leistungssteigernd ist? Also ist es einfach dass das Nervensystem wacher ist oder?
Ja, genau. Also die Stimulation des zentralen Nervensystems und die Unterdrückung von den wahrgenommenen Reizen. Das heißt, so eine gewisse Schmerztoleranz. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich nehme selber auch Koffein. Und in den späteren Phasen von einem Rennen merke ich dann schon, dass ich zum einen mental konzentrierter bin, aber dass auch Faktoren wie Ermüdung, muskuläre Ermüdung, dass ich das weniger stark spüre. Mhm. Also, okay. Dass man das schon ein bisschen unterdrückt, indem halt dieses Fight or Flight ist ja auch so ein bisschen, hängt ja auch mit Adrenalin zusammen, dass das quasi unterdrückt wird.
Okay. Okay, dann kommen wir zum nächsten Nahrungsergänzungsmittel. Eines, was aktuell besonders, viel im Gespräch ist und für Furore sorgt, nämlich Bicarbonat oder auch einfach Backpulver. Ich habe es schon einmal ausprobiert, aber wirklich nur einmal. Von daher wieder Placebo-Effekt oder nicht? Fragezeichen. Marco, wie sieht's bei dir aus? Hast du damit viel Erfahrung?
Ich habe das bei ein paar AthletInnen schon genutzt und da hatten wir auch gemischte Ergebnisse. Ich selber habe es auch einmal genommen, habe keinen großen Effekt gespürt, aber ich habe auch in dem Bereich hatte ich keine gute Referenz. Das heißt, ich hatte jetzt nur das Gefühl von diesem einen Wettkampf, bei dem ich es genommen habe, aber habe jetzt nicht eine Woche vorher den gleichen Wettkampf nochmal gemacht. Deswegen kann ich da aus meiner eigenen Erfahrung wenig sagen. Aber was es im Endeffekt macht, ist, es erhöht die Pufferkapazität vom Blut. Das heißt, wenn wir Energie umsetzen im Muskel, dann erhöht sich der pH-Wert. Und das ist immer etwas, was wir im Blut oder was der Körper nicht so gut kann, beziehungsweise nicht so gerne mag. Also das saure Milieu versucht der Körper schon zu vermeiden. Und dann haben wir eine sogenannte Bicarbonatpufferung im Blut. Und wie das Mittel schon sagt, können wir, wenn wir Bicarbonat zuführen, über den gastrointestinalen Trakt diese Pufferkapazität erhöhen und können dann quasi mehr oder stärker dem sauren Milieu entgegenwirken. Und das ist vor allem bei hochintensiven Belastungen, führt das dazu, dass wir auch wieder eine längere Time till Exhaustion haben, so ein schwieriges Wort, und dass wir dadurch auch einen Leistungszuwachs erreichen können.
Bicarbonat, also ich habe es ja schon gesagt, das ist eigentlich nichts anderes, Hydrogenbicarbonat ist Backpulver, also du hast es gerade gut erklärt, das ist eigentlich auch ein Stoff, der kommt natürlich in unserem Körper vor, also das ist das natürliche Puffersystem unseres Körpers, wir unterstützen das nur nochmal, indem wir noch mehr davon zu uns nehmen, also ja, auch ein ganz natürlicher Stoff könnte man jetzt auch nicht nachweisen, weil der in unserem Körper enthalten ist, so viel zu dem Doping-Thema. Und du hast aber gesagt, es wird jetzt eher bei kürzeren Distanzen genutzt. Macht ja auch Sinn, weil nur wenn wir wirklich intensiv Sport treiben, entsteht sehr viel Säure. Bei welchem Wettkampf hast du es genutzt?
Bei einem 5-Kilometer-Lauf habe ich das genutzt. Man sagt ungefähr zwischen 30 Sekunden eigentlich, also alles über 200 Meter Sprint. bis hin zu ungefähr 12 Minuten Belastungsintensität, kann man das nutzen, um halt einen Vorteil zu haben. Oder bei intermittierenden Belastungen, zum Beispiel wenn man einen Lauf hat, wo es die erste Minute muss man Vollgas laufen und danach kann man aber so ein bisschen sein Tempo finden, dann ist das ein Mittel, was man nutzen kann, um halt diese natürliche Pufferkapazität des Körpers von den H+-Ionen zu erhöhen.
Ich habe das ausprobiert bei 3x8 Minuten Bergintervalle und ich habe mir schon eingebildet, dass, also ich kann da mal mein Gefühl beschreiben, ich war jetzt nicht irgendwie leistungsfähiger in dem Sinne, also mein Puls war genau in den gleichen Bereichen wie sonst immer und ich habe auch genauso schnell geatmet wie sonst immer und habe aber deutlich gemerkt, dass meine Beine besser waren. Ich hatte nicht dieses typische Beinbrennen oder habe jetzt irgendwie gedacht, ich sterbe gleich, weil mein Körper so übersäuert, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, oh, heute bin ich stark und der limitierende Faktor ist wirklich nur irgendwie die Sauerstoffaufnahme oder meine Atmung und die Beine waren aber echt gut. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, es war einmal gemacht, war das jetzt Placebo-Effekt oder nicht, aber das ist gut, so ist es ja immer, man müsste es ja vielleicht mehr öfter ausprobieren. Objektiv hatte ich das Gefühl, das hat mir echt geholfen. Ich fand es aber etwas anstrengend einzunehmen vorher.
Ja, das ist tatsächlich, also beide Sachen, zum einen die Einnahme als auch die Wirkweise, ist das, was ich auch häufig von AthletInnen zurückgemeldet bekomme. Also die haben schon das Gefühl, dass sie jetzt nicht, man macht dadurch jetzt keinen Sprung, man ist dadurch als auch nicht direkt leistungsfähiger.
Genau.
Aber man fühlt sich bei der gleichen Intensität ein bisschen besser, was ja auch schon oft dazu führen kann, vor allem in technischen Sportarten. Also ich habe das zum Beispiel bei ein paar Triathletinnen mal angewendet. Die haben eine Belastungszeit von ungefähr 10 Minuten beim Schwimmen und da geht es in den ersten 200-300 Metern total darum, die Position im Feld quasi sich zu behaupten und da muss man halt schneller schwimmen als auf dem letzten Teil des Schwimmens und da haben die halt gesagt, da hatten sie mehr Konzentrationsfähigkeit quasi, also sie konnten sich besser auf die Positionierung konzentrieren, als jetzt das Gefühl zu haben, dass sie hier gleich, ja sag ich mal, ertrinken, weil sie so am Limit sind.
Genau. Ja. Ja, ich habe auch einen anderen Podcast gehört, Grüße an den Auslaufen-Podcast. Die sind da etwas näher dran an diesen hochintensiven LäuferInnen. Da habe ich gehört, dass es wirklich bei Schwimmern, bei Mittelstrecklern, bei Elite-Sportlern, SportlerInnen ja komplett eingesetzt wird, also flächendeckend.
Genau, also das gehört dazu, gerade bei Läufen, die auch taktisch geprägt sind, da sind natürlich die 800 und die 1500 Meter häufig. Im Cross-Country-Bereich wird das auch eingesetzt. Also es ist relativ verbreitet in dem Bereich und genau für kürzere Belastungen sicherlich sinnvoll. Es gibt einen Läufer, der David Roche heißt der. Ja. Der hat noch den Rekord beim Hard Rock 100.
Nee, Leadville.
Leadville 100, genau. Entschuldigung. Und der nutzt das auch für seine Long Runs, weil er für sich wohl rausgefunden hat, dass ihm das auch hilft. Da gibt es aber wissenschaftlich keine bis nur wenig Evidenz, dass das auch bei längeren Läufen wirksam ist.
Genau, Kilian hat das schon 2023 beim UTMB in den Aid Stations gefuttert. Also schon vor, weiß ich nicht genau welches Jahr war, oder 24, also schon vor 1-2 Jahren. Aber glaube ich auch eher so aus Testzwecken. Die haben ihm dann auch mal Blut abgenommen oder irgendwelche Tests gemacht. Ja, also eigentlich macht es da nicht so viel Sinn, obwohl ich jetzt auch schon im anderen Podcast von Kilian gehört habe, dass er sehr viel Laktat auch bei Ultras produziert. Also ja, wahrscheinlich ist es da noch ein Feld, was noch unerforscht ist, ob das da auch wirklich was bringt.
Ja, genau. Also ich glaube, da muss man viel auf so, man muss es ausprobieren. Ne? Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind die Nebenwirkungen und die Einnahme. Also im Endeffekt gibt man sich halt ganz viel Backpulver rein. Oft ist das in Kapselform oder in so Gelform, damit man im Magen damit keine Probleme hat, weil man natürlich im Magen den pH-Wert nicht unbedingt ändern wollen würde. Und das Natrium, das Bicarbonat wird vor allem dann im Darm resorbiert. Und da muss es quasi hinkommen, ohne dass es vorher dazu führt, dass man im Magen Probleme bekommt. Und das war bis jetzt immer eine relativ große Herausforderung. Aber es gibt mittlerweile Produkte, die dann dazu führen, dass man weniger gastrointestinalen Stress hat.
Ja, die sind dann irgendwie, das ist dann irgendwie verpackt in so Hydrogels oder so und das löst sich dann erst im Darm auf, weil im Magen wird es wahrscheinlich tatsächlich mit dem sehr sauren Magenmilieu reagieren und dann steht sehr viel Gas und das ist natürlich nicht so praktisch beim Sport, genau. Ja, das ist eine Nebenwirkung. Fällt dir noch eine andere Nebenwirkung ein?
Ja, also man nimmt darüber natürlich viel Salz auf.
Ah ja.
Das muss man beachten. Also man kann das jetzt nicht jeden Tag machen. Das kriegt man irgendwann Probleme mit dem Salzhaushalt.
Weil das Bicarbonat ist ja immer mit Natrium gekoppelt. Also Natrium genau. Nimmt man natürlich viel auf. Ja, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.
Genau. Und ich hatte zum Beispiel beim Fünfer selber relativ früh dann Magenschmerzen und konnte deshalb nicht so das drücken, was meine Beine dann zugelassen haben.
Ja.
Hab auch noch Nudeln davor gegessen, aber das könnte natürlich auch sein, dass das dazu geführt hat, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Wie es bei längeren Strecken ist, das bleibt noch so ein bisschen offen. Ich glaube, das muss man als Individuum dann selber austesten, ob das einem was bringt oder nicht. Und genau das würde ich sagen, fasst eigentlich Bicarbonat im Kontext von Ausdauersportarten eigentlich ganz gut zusammen.
Ja, vielleicht noch zwei Sätze zur Aufnahme. Wie hast du es aufgenommen?
Über Kapseln.
Kapseln, ja, ich auch.
Genau, und dann nimmt man ein bisschen was 3 Stunden vorher und dann nochmal 1 Stunde vorher.
Genau, aber es sind sehr viele Kapseln, also das muss man dazu sagen.
Man muss ungefähr 0,2 bis 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen. Ja. Und das halt 180 bis 60 Minuten vor dem Wettkampf.
Ja, also ich habe, glaube ich, vor meinem Intervalltraining 12 oder 13 Kapseln geschluckt und die sind auch keine kleinen Kapseln. Ja, also da darf man nicht so empfindlich sein.
Genau.
Ja. Ja, cool. Bicarbonat. Wie würdest du das einordnen im Vergleich zu Koffein?
Evidenzlevel würde ich sagen ähnlich, vielleicht ein Ticken schlechter, weil es jetzt auf lange Strecken nicht so super gut erforscht ist, aber im Belastungsbereich von 1 bis 10 Minuten würde ich sagen, ist die Evidenz schon relativ gut, dass das auch was bringt. Die Nebenwirkungen sind natürlich ein bisschen höher als die von Koffein und dementsprechend ist das auch nicht für jeden geeignet. Ja, ich weiß, dass im Radsport das auch genutzt wird, auch bei längeren Rennen, dann von einem entscheidenden Anstieg. Wir haben aber beim Laufen ja öfter eine höhere Belastung im Generellen und jetzt eine halbe Stunde, wo wir mal rollen lassen können, wie im Radsport. Deshalb, genau, würde ich die Evidenz eigentlich so einschätzen.
Ja. Okay, nächstes Nahrungsergänzungsmittel, Ketone. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich blank. Ich habe Biotechnologie studiert. Ich weiß, was Ketone sind, aber ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was das bringen soll im Leistungssport oder was die im Körper machen.
Ja.
Klär mich auf.
Genau, also es gibt im Körper den Prozess der Ketose. Das ist quasi ein Prozess, der dazu führt, dass der Körper Ketonkörper bildet, die dann im Gehirn genutzt werden können, weil das Gehirn ist eins der einzigen Organe im Körper, die nur mit Zucker quasi funktionieren. Mhm. Deswegen, wenn wir unterzuckert sind oder hungrig sind, dann werden wir auch so ein bisschen, haben wir schon so aggressive Stimmungsschwankungen manchmal.
Kenn ich.
Und das ist halt ein Schutzmechanismus des Körpers eigentlich, weil der weiß, okay, wir haben nicht mehr so viel Zucker und das Gehirn braucht halt viel davon. Und wenn wir das nicht genug bekommen von außen, dann kann der Körper in eine sogenannte Ketose kommen und bildet dann quasi aus Fetten und Proteinen irgendwann Ketonkörper. Und die können dann ähnlich wie Zucker verstoffwechselt und genutzt werden. Es gibt Leute, die...
Also es ist im Prinzip ein Energieträger.
Genau. Ja. Mhm. Okay. Genau. Und es gibt Leute, die leben ketogen. Das heißt, die führen sehr, sehr viel Fette und sehr viele Proteine zu, aber restriktieren extrem die Kohlenhydrataufnahme. Genau das Gegenteil von dem, was wir ja sonst immer propagieren und ernähren sich quasi ketogen. Das geht auch im Sport und man kann auch eine gewisse Leistung bringen. Aber sobald das über ein bestimmtes Intensitätsniveau hinausgeht, haben die Leute Probleme, genug Energie in kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen. So, und daher kommt das so ein bisschen, dass man diese Ketone auch von außen zuführen kann. Und jetzt könnte man ja denken, okay, wenn wir jetzt einen jemanden haben, der sich ketogen ernährt und dann Ketone von außen zuführt, könnte das leistungssteigernd wirken. Da haben aber viele Studien gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Und was jetzt noch untersucht wurde, ist, wenn man eine normale Ernährung hat, also auch eine hochkalorische und hochkohlenhydratreiche Ernährung und zuzüglich noch Ketone gibt, dann hat man untersucht, ob das auch einen Benefit bringt. Und da war es so, dass man auch gesehen hat, manche verbessern sich ein bisschen, manche nicht. Also es war eher die Evidenz nicht so hoch. Mhm. Das heißt, quasi Ketone als zuzüglichen Energielieferanten zu nehmen, hat nicht so viel gebracht. Was sich dann aber angeguckt wurde, was passiert denn im Training, die Trainingsadaptationsprozesse. Und da ist es tatsächlich so, dass eine Studie aus 2023 gefunden hat, dass die Kapillarisierung und die Bildung vom eigenen, körpereigenen EPO erhöht ist, wenn man zum normalen Training und zum normalen Verpflegung noch Ketone dazu gibt. Mhm. Ja, das heißt, der Körper schafft es quasi mit diesem Mittel, den Trainingseffekt besser zu verarbeiten und eine bessere Trainingsanpassung zu schaffen. Das muss man aber auch sagen, in dieser Studie wurde, glaube ich, 12 Wochen getestet und jede Person hat vor dem Training, nach dem Training und vorm Schlafengehen so eine Dosis bekommen. Und für diese 12 Wochen hat jeder Proband, glaube ich, über 1.000, 2.000 Euro Wert an Ketonen verballert.
Ja.
Das heißt, das ist ein sehr kostspieliges Mittel. Und in Sportarten, in denen das Geld nicht die größte Rolle spielt, jetzt auch wieder im Radsport, wird das häufig genutzt, zuzüglich zum Training, weil man sich davon noch bessere Trainingsadaptationsprozesse erhofft.
Okay. Okay, spannend, aber auch wahrscheinlich etwas, wo man nicht genau weiß, wie es funktioniert und wie der Mechanismus ist, oder?
Ja, man weiß schon, was die Mechanismen sind, also gerade so die Transkription von Proteinen, also die EPO-Bildung, der Prozess, der dahinter liegt, also das Gen ablesen, dann das Protein produzieren. Diese Prozesse sind erhöht und auch zum Beispiel die Kapillarisierung von Muskulatur, das liegt auch dahinter.
Weil die Ketone da auch als Signalstoff wirken, also gar nicht als weil wir jetzt erst gesagt haben, es ist ein Energieträger, aber das hat irgendwie auch eine Signalwirkung anscheinend, oder?
Genau, also davon geht man aus, dass das dann dazu führt. Man hat halt getestet, was wird quasi im Körper dadurch vermehrt abgerufen, sage ich mal, an Proteinbiosynthese. Und das war quasi der Fall. Ob das jetzt als Molekül, also als Signalmolekül wirkt oder im Energiestoffwechsel eine Rolle spielt, da bin ich mir nicht so 100% sicher, aber die Ergebnisse gibt es auf jeden Fall.
Genau. Okay. Ja. Okay, also wie würdest du das jetzt wieder einordnen? Ist wahrscheinlich jetzt etwas, was für den Otto-Normalsportler jetzt nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist, weil zu kompliziert, genau. Zu teuer.
Ja, du hast eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Also die schmecken jetzt auch nicht so besonders gut. Das heißt, da haben wir zum einen Nebenwirkungen. Das andere ist, dass es natürlich extrem teuer ist und nicht so gut verfügbar. Genau, deswegen, das würde ich keinem raten. Und generell von einer ketogenen Ernährung würde ich auch abraten, weil das relativ gut erforscht ist, dass das keinen Leistungszuwachs bringt. Und eine exogene Ketongabe würde ich jetzt, außer ihr habt zu viel Geld rumliegen, dann könnt ihr es gerne ausprobieren. Ja. Aber sonst würde ich das erstmal lassen.
Okay, cool. Ich habe jetzt noch 4 weitere Nahrungsergänzungsmittel. Die lass uns mal ein bisschen schneller durchgehen als die ersten 3, weil die waren, glaube ich, auch die wichtigsten. Ich habe jetzt hier noch Kreatin stehen. Ist vielleicht im Ausdauersport nicht ganz so relevant.
Genau, also das nehmen relativ viele Kraftsportler. Das findet man auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man sich mit Kraftsport auseinandersetzt, extrem viel. Und auch Sprinter nehmen das. Das führt dazu, dass man eine bessere Phosphokreatin-Kinase-Verfügbarkeit hat und dass sich das ATP im Muskel quasi schneller wieder auffüllen kann. Das ist aber dann vor allem für Belastungen von wenigen Sekunden sinnvoll, also im Krafttraining natürlich oder auch bei Sprints. Da ist die Evidenz eigentlich ganz okay und man muss das über mehrere Tage zuführen, damit das was bringt. Das führt aber auch dazu, dass man ein bisschen mehr Wassereinlagerungen hat und führt dazu halt zu einem potenziellen Massenzuwachs. Das ist etwas, was wir im Ausdauersport jetzt nicht unbedingt haben wollen. Deshalb würde ich das eigentlich eher weglassen bei Ausdauersportlern, die Belastungen über eine Stunde zum Beispiel machen.
Ja, ja, Kreatinphosphat habe ich auch in Erinnerung. Das ist der Energieträger, der halt nach wenigen Sekunden wirkt.
Ja, zwei, aber, drei Kontraktionen. Ja.
Und dann aber auch weg ist. Also
genau.
Da haben wir gerade mal die ersten zwei Schritte gemacht. Genau. Dann rote Beete. Ja, mehr oder weniger geliebtes. Ich finde es eigentlich ganz lecker. Manche finden es nicht so lecker. Es ist färbt sehr gut, aber was macht es in unserem Körper? Oder welcher Stoff ist da interessant bei der roten Beete?
Ja, das ist vor allem das Nitrat, weil es dazu führt, dass wir ein bisschen mehr Vasodilatation haben und die im Endeffekt steigern wieder mit oder wollen damit unsere mitochondriale Effizienz ein bisschen steigern.
Vasodilatation ist Gefäßerweiterung.
Genau.
Ja.
Okay. Und das sieht man auch häufig bei wieder Radrennen. Die haben einfach zu viel Geld. Und da trinken die zum Beispiel nach dem Training oder nach Wettkämpfen, trinken die Rote-Bete-Extrakt. Das ist wichtig. Ihr könnt jetzt nicht einfach Rote-Bete-Saft kaufen, sondern ihr braucht wirklich Rote-Bete-Extrakt. Und das ist quasi das Hundertfache von so einem Rote-Bete-Saft. Mhm. Sondern man braucht halt wirklich sehr, sehr hochkonzentriertes Extrakt, was man dann zu sich führt. Und genau, das sorgt dann im Endeffekt dazu, dass man ja eine verbesserte mitochondriale Effizienz hat, ein besseres Calcium-Handling. Und das sind alles Prozesse, die auch mit dem Ausdauersport assoziiert werden. Das heißt, wenn man das stark zuführt, dann gibt es schon Leute, die darauf mehr anspringen als andere. Und das kann dann auch im Endeffekt zu einer Leistungssteigerung führen und unterstützt die Trainingsanpassungsprozesse.
Okay, Nitrat ist da das entscheidende Molekül.
Genau.
Okay. Ebenfalls Radsport, mit Radsport assoziiert, ist der Kirschsaft.
Ja.
Was kann der Kirschsaft?
Genau, wir nehmen ja gerade in Zeiten der Tour de France auf. Läuft ja gerade.
Oh, heute ist eine Bergetappe.
Genau, dann guckt mal die Bergetappe nach und guckt dann.
Ankunft Hauter Kamm, oder?
Ne? So genau. Und dann guckt mal, die kommen ins Ziel und kriegen von ihren Betreuern was in die Hand gedrückt. Das ist im Moment eher so eine leicht bläuliche Tetrapack-Verpackung und da ist eine Kirsche drauf. So, und das ist genau dieser Kirschsaft von einer bestimmten Kirsche. Und dieser Kirschsaft ist auch sehr teuer. Das heißt, ihr könnt jetzt auch nicht einfach in Aldi gehen, euch einen Kirschsaft kaufen, sondern wenn ihr das wirklich machen wollt, dann sollte es auch von dieser bestimmten Kirsche sein. Und was man sich darüber erhofft, ist, dass dieser Kirschsaft reich an Antioxidantien ist. Ne? Mhm. Also ich habe mir das mal rausgeschrieben, reich an Anthocyanen und die wirken halt antioxidativ. Mhm. Und im Endeffekt hemmt das die Entzündungsprozesse im Körper und erhöht auch leicht Melatonin. Jetzt könnt ihr euch ja mal überlegen, im Trainingsprozess möchte man ja auch manchmal Anpassungsprozesse über Entzündungen haben. Das heißt, wir wollen, jedes Training hegt auch gewisse Maße Entzündungen, aber in einer dreiwöchigen Tour de France oder in einem Transalpine Run wollen wir natürlich, dass wir für den nächsten Tag wieder frisch sind und müssen jetzt nicht innerhalb von diesen Woche noch Trainingsprozesse haben, sondern wir wollen eigentlich bestmöglichst durchkommen. Und da kann sowas halt dazu führen, dass man weniger Entzündungen hat, ein bisschen erhöhten Melatoninwert, also der Schlaf verbessert sich vielleicht auch noch. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass man besser erholt ist am nächsten Tag und zum Beispiel ein bisschen weniger Muskelkater hat, weil diese Entzündungsprozesse halt leicht gehemmt wurden.
Okay. Jan Ulrich hat man ja immer nachgesagt, dass er erst während der Tour fit geworden ist. Der dürfte das dann vielleicht nicht nehmen, immer am Anfang der Tour, weil er, um da die Anpassung nicht zu unterdrücken.
Genau, weil damals war der Radsport aber auch noch ein bisschen anderer und da wurde
schon
jeden Tag extrem hart gefahren. Und genau, also zum Beispiel Turniere, also Tennisturniere, Fußballturniere, lange Radrennen, Etappenrennen.
Transalpine Run.
Genau, Transalpine Run. Das wären so Sachen, wo ich das nutzen würde. Im Training würde ich es eher nicht nehmen. Genau.
Damals war halt Tour de France noch erste Woche nur Flachetappen und die Bergfahrer sind eh nur mitgefahren hinten im Peloton. Mhm. Die konnten dann wirklich noch fit werden, hatten nichts zu tun. Ja. Vielleicht gab es einen Prolog am Anfang und dann kam irgendwann Zeitfahren, aber heutzutage ist das ja ein Glück eigentlich anders. Das ist schon spannend von Anfang an.
Ja, so ist es.
Deswegen müssen wir jetzt schnell fertig werden, weil dann müssen wir Tour de France einschalten. Ja, gut. Dann noch eine Substanz habe ich hier. Glycerin.
Genau.
Ist mir erst vor kurzem über den Tisch gerollt in Form eines Hydrationsdrinks. Ja, da geht es irgendwie um Wasserspeicherung.
Genau. Also man kann Glycerin zuführen und das sorgt dann für eine sogenannte Hyperhydration. Im Endeffekt sorgt das dafür, dass wir ein osmotisches Zurückhalten von Wasser haben. Das heißt, der Körper verringert seine eigene Harnproduktion, indem halt das Wasser im Körper zurückgehalten wird und sich dann auch quasi im Blut wieder ausgibt. Das heißt, das kann dazu führen, dass wir ein höheres Plasmavolumen haben. Und besonders interessant wäre das natürlich bei Rennen, die in einer sehr heißen Umgebung stattfinden, dass wir quasi mit einem höheren Wassergehalt in diesen Wettkampf starten, damit wir im Wettkampf selber nicht so viel Wasser zuführen müssen. Genau, das ist quasi der Wirkprozess dahinter.
Okay, ich habe aber auch gelesen, das kann zu verminderter Schweißrate führen, also dass man weniger Wasser dann ausscheidet, weil es anscheinend wahrscheinlich irgendwie Wasser bindet. Ja,
weil genau, das ist natürlich der Effekt, der ja eigentlich auch gewünscht ist, dass das Wasser zurückgehalten wird.
Ja.
Wenn man sich jetzt, und da kommen wir auch wieder schon zu einem Risiko, wenn man das falsch dosiert, zu hoch, zu niedrig, dann kann das diesen gewünschten Effekt natürlich verschlechtern oder halt zu stark machen, was dann dazu führt, dass wir weniger schwitzen, uns aber auch weniger schlecht abkühlen.
Genau.
Weil der Körper halt über die Aufnahme von Glycerin das Wasser so stark bindet, dass wir es ja quasi nicht wieder loswerden können. So stark wird das nicht sein, aber schon dazu führen kann, dass wir dann auch eine verringerte Schweißrate haben. Und was auch gut sein kann, ist, dass Glycerin bei der Aufnahme eine Belastung für den gastrointestinalen Trakt ist. Das heißt, da auch Unwohlsein im Magen und in der Darmregion provoziert. Und das ist natürlich was man nicht möchte. Genau.
Okay, also ist eher was man an heißen Tagen mal ausprobieren kann für davor und danach, oder dabei. Ja, aber wahrscheinlich auch eher nichts, wovon man sich jetzt die Riesenbenefits erwartet. Man kann auch einfach 200 Milliliter mehr Wasser trinken.
Genau, also die Evidenz, dass das funktioniert, was wir gerade besprochen haben, ist schon hoch. Mhm. Und man hat auch ein erhöhtes Plasmavolumen, das führt aber nicht unbedingt direkt zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit.
Ja.
Also Leistungsfähigkeit würde ich bei diesem Mittel erstmal oder bei dem Nahrungsergänzungsmittel erstmal ausklammern, sondern es kann dazu führen, dass wir über einen langen Wettkampf, also nehmen wir jetzt mal 10 Stunden in der Hitze, kann es natürlich dazu führen, dass man weniger gastrointestinalen Stress hat, dadurch, dass man weniger insgesamt aufnehmen muss und dadurch eine Leistungsverbesserung kommt. Es ist aber kein Nahrungsergänzungsmittel wie Koffein, was einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat.
Okay, ja, macht Sinn. Ja, cool, damit haben wir auf jeden Fall die Nahrungsergänzungsmittel, sage ich mal, die gängigen. Es gibt natürlich immer noch mehr, man kann noch Vitamin D schlucken oder Eisen aufnehmen, aber das sind dann, glaube ich, dann doch eher so, die sind vielleicht nicht so stark mit Sport assoziiert, nicht so stark mit Leistungssteigerung, sondern allgemein mit besserem physiologischen Befinden. Lass uns vielleicht nochmal kurz ein paar Tools durchgehen für die Regeneration. Das eine hatten wir jetzt schon ein bisschen, das war der Kirschsaft. Und da gibt es aber noch ein paar handfestere, das geht jetzt nicht unter Nahrungsergänzungsmittel, sondern wirklich, was gibt's ja für Mittel, dass ich mich schneller erhole und welche machen da Sinn. Ein bekanntes ist natürlich die Permertes aka Eistonne. Sehr bekannt seit, was waren das? WM?
WM 2014.
14, ja. Die Weltmeisterschafts-WM war das. Genau. Nach irgendeinem Vorrundenspiel oder so hat er das gesagt, wo sie scheiße gespielt haben und er sich dann erstmal die Eistonne gelegt hat. Ja, da gibt's ja auch sowas wie Kryotherapie, wo es so richtige Kältekammern gibt, wo man sich reinstellen kann. Geht wahrscheinlich in dieselbe Richtung. Was bringt das? Wie lange muss man das tun? Lass uns da kurz mal drüber reden.
Genau, also Kälte ist im Endeffekt auch sowas Ähnliches wie diese Antioxidantien, über die wir gesprochen haben. Das eine ist halt durch die Aufnahme von etwas, das andere ist durch die Exposition gegenüber ja, kaltem Wasser. Und das führt im Endeffekt dazu, dass wir so Anpassungsprozesse oder auch Entzündungsprozesse erstmal limitieren. Das heißt auch wieder bei einem Etappenrennen, bei einem Turnier wie der Weltmeisterschaft im Fußball, möchte man sich schnell wieder erholen und dann kann so eine Exposition gegenüber Kälte schon dazu führen, dass man sich von den Leistungen, die man erbracht hat, schneller erholt, um am nächsten, am übernächsten Tag wieder die Leistung bringen kann. Mhm. Im Trainingskonzept würde ich es eher weniger anwenden, außer man ist auf eventuelle Anpassungen des Immunsystems aus. Das kennt man ja auch, dieses Cold Water Swimming am Morgen oder so. Mhm. Das gibt es zum Beispiel auch in Norwegen ganz viel. Dann geht man viel in die Sauna und dann ins kalte Wasser. Und davon erhofft man sich, dass man ein stärkeres Immunsystem hat. Das hat aber dann mit der Anpassung im Training wenig zu tun. Aber wenn man das möchte, also sich im Training gut anpassen will, dann würde ich eher von solchen Dingen absehen, sondern es ist dann eher für die akute Erholung von einem Wettkampfreiz sinnvoll, wenn man am nächsten Tag oder eine Woche später dann auch wieder Leistung bringen möchte.
Okay, weil du sagst, damit werden Entzündungsprozesse runtergeregelt, die ja eigentlich im Trainingsprozess gewollt sind, die ja Anpassungen hervorrufen.
Genau. Wie stark das ist, das ist sicherlich individuell. Und ja, der Trainingseffekt ist jetzt nicht weg, nur wenn man sich in eine Eistonne setzt. Das heißt, wenn ihr das mal machen wollt, dann macht das gerne. Aber wenn ihr das jetzt nach jeder Einheit macht, könnte das schon dazu führen, dass ihr ja euer Potenzial ein bisschen senkt.
Ja, was ich ganz gerne mache, natürlich, weil ich viel im Berg laufe, da lege ich mich natürlich gerne danach in einen schönen kalten Bergbach. Das ist aber auch je nachdem, wie gut trainiert man ist, hält man das nicht lange aus. Ja, das bei der Eistonne wahrscheinlich nicht anders, aber vielleicht ist die ein bisschen wärmer. Was würdest du sagen, wie lange muss ich mich dem überhaupt aussetzen, dem Kühlungseffekt, dass es überhaupt eine Wirkung hat? Wenn ich dann eine Minute drin sitze im Bergbach, ich meine, da fühlen sich meine Beine danach ganz nett an, aber hat das überhaupt einen Effekt? Reicht das überhaupt?
Ich glaube, das reicht eher nicht. Ich glaube, was man halt gut machen kann, ist über so Wiederholungen das zu erreichen, denn wir wollen ja, oder was man darüber schafft, ist immer eine Konstriktion quasi der Muskulatur beziehungsweise der Blutbahn. Mhm. Ist ja durch die Kälte und wenn wir dann aus der Kälte wieder rausgehen, dann wird es wieder größer und man wird mehr durchblutet als vorher. Das erhofft man sich ja. Und wenn man das halt öfter macht, also wenn man sich jetzt dreimal in den Bach setzt und nochmal rausgeht, dann könnte es halt schon dazu führen, dass wir ein bisschen besseren Effekt haben. Aber eine pauschale Rezeptur, sage ich mal, wie man das machen kann, habe ich jetzt leider nicht.
Okay, das ist dann dieses Prinzip der Warm-Kalt-Wechselduschen.
Genau.
Ja, okay. Ja, cool. Dann habe ich hier noch stehen, was ja auch in letzter Zeit häufig genutzt oder von vielen genutzt wird, ich nutze es auch, sind diese Reboots. Reboots ist jetzt ein Markenname. Ich weiß nicht, ob es da einen allgemeinen Begriff für gibt. Ich meine diese Kompressions-Entstauungssysteme, nenne ich es mal, die deine Beinmuskulatur, die du dir um die Beine schnallst und das wird dann, glaube ich, der Druck ist dann am Knöchel am höchsten und nimmt dann Richtung Hüfte hin ab und dein entstaut quasi oder unterstützt dein Venensystem, den Blutrückfluss nach oben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe. Du kannst das bestimmt gleich besser erklären. Aber ich glaube, ihr wisst, welches Gerät ich meine. Die sind ziemlich groß und unhandlich und sind etwas laut, aber fühlen sich echt gut an. Kann ich ja gleich noch mehr dazu sagen, was da meine Erfahrungen zu sind.
Erzähl doch mal, wie du dich danach fühlst, wenn du das benutzt hast. Oder wann benutzt du es vor allem?
Ich benutze das einfach nach längeren, härteren Einheiten, wo meine Muskulatur, ja, wo ich meine Muskulatur doch schon in Mitleidenschaft gezogen habe. Wie fühle ich mich danach? Ja, man merkt natürlich sofort, dass man das wenig, also wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die vielleicht, wenn sie lange laufen, so Flüssigkeit ein bisschen sich einlagern in den Beinen. Das ist bei mir jetzt nicht so extrem, aber das kann man natürlich, das dafür ist natürlich super, weil das hat man danach gar nicht mehr. Also das ist natürlich sämtliche Flüssigkeit, die irgendwie im Bein ist, die wird da raustransportiert und nach, ja, quasi unterstützt quasi den Blutrückfluss auf jeden Fall. Ja, ist glaube ich auch so ein, für Lymphdrainage wird das glaube ich auch genutzt, genau, oder, also quasi nicht nur das Blut, sondern auch die Lymphe, das Lymphsystem wird da unterstützt. Ja, ob der Effekt jetzt so riesig ist, weiß ich nicht, aber ich habe schon, ja, für mich fühlt sich echt gut an und wahrscheinlich ist es auch einfach, sage ich mal, Abfallstoffe, dass sie schneller aus den müden Beinen einfach wegtransportiert werden. So stelle ich mir das vor, oder?
Genau, also du hast jetzt Lymphdrainage erwähnt. Das ist ja auch das, was man bei einer Physiotherapie machen kann. Die macht dann eine manuelle Lymphdrainage. Im Endeffekt wird halt durch diese Kompression dieser Luftkissen in diesen Schuhen oder ja Hosen quasi.
Hosen, ja.
Ja, eher Hosen.
Da gibt es welche, die gehen nur über die Beine und dann gibt es noch welche, die gehen noch über die Hüfte auch drüber. Ja, genau.
Genau, und durch diesen mechanischen Reiz von außen, durch diesen Druck, werden halt Körperflüssigkeiten, also Lymphdrainage, der Blutrückfluss wird sicherlich auch unterstützt, aber da ist die Leistungsfähigkeit des Herzens deutlich höher als die von so einer Hose, sage ich mal, wird halt quasi zurücktransportiert.
Ja.
Da muss man sagen, ist die Evidenz nicht wirklich hoch, dass das auch wirklich was bringt. Man muss aber natürlich sagen, in so wissenschaftlichen Untersuchungen brauchen wir immer einen gewissen Prozentsatz an Verbesserung, um auch von einer Verbesserung zu sprechen. Und ich würde behaupten, dass das ein Bereich ist, in dem eine Verbesserung vielleicht stattfindet, der einfach nicht so messbar ist.
Ja.
Könnte ja sein, dass man 0,5% verbesserte Erholung hat, sage ich jetzt mal. Das ist halt durch so Studien schwierig messbar. Und bei allen Dingen, und das sind jetzt alle Sachen wie Eistonne, Massagegun, da wollten wir auch noch drüber sprechen, und auch diese Lymphdrainage durch so eine Kompression, sind halt alles Dinge, die darunter fallen. Das heißt, für uns ist das in der Wissenschaft schwierig, da klar zu sagen, das bringt was oder das bringt nichts. Und deswegen muss man sich immer das Individuum anschauen. Und wenn du sagst, du hast das Gefühl, dir bringt das was, und man muss dann auch dazu sagen, du erschaffst dadurch natürlich auch einen Kontext oder einen Raum zur Erholung an sich. Das heißt, wenn du da drinnen liegst und dir irgendwelche schöne Musik anhörst und da so halb rumschläfst.
Marco, ich arbeite nebenbei. Ich liege da drin und arbeite.
Ja, genau. Aber man schafft sich natürlich damit auch einen Raum, sich aktiv zu erholen, auch mental. Und dann sprechen wir auch wieder über einen Placebo-Effekt. Oder jetzt nicht unbedingt ein Placebo-Effekt, aber wir erholen uns auch mental, was dann diesen Effekt vielleicht nochmal stärker macht. Und alleine dieses aktiv Zeit nehmen für etwas kann halt schon dazu führen, dass wir das Gefühl haben, dass solche Gerätschaften auch was bringen.
Okay, das hast du jetzt sehr schön umschrieben, klingt für mich aber trotzdem nach Placebo. Aber nee, verstehe ich, was du meinst. Ja, genau, lass uns nochmal auf die Massagepistole eingehen oder beziehungsweise vielleicht auch Massagepistole / Blackwall oder ja, Massagerolle. Ja, ich würde sagen, Massagepistole ist die Blackwall für Faule. Also ich weiß gar nicht, ob das so ein Regenerationstool ist. Ich finde Blackwall oder Massagepistole fast noch wichtiger, wenn man so, um ja Triggerpunkte zu bearbeiten, wenn man so Probleme hat, Problemstellen, wenn man die schon kennt bei sich, da finde ich es fast noch wertvoller, kann aber natürlich auch ein gutes Regenerationstool sein. Was sagst du?
Im Endeffekt das Gleiche, was ich eben auch gesagt habe. Also wenn man das Gefühl hat, einem tut das gut, dann tut einem das ja auch gut. Und gerade so, was du gesagt hast, muskuläre Verspannungen, Verhärtungen, die kann man damit halt sehr gut bearbeiten. Und wenn man sich jetzt eine Massagegun kauft und sich die zweimal in der Woche irgendwo draufhält, anstatt gar nichts zu machen, weil man sonst zu faul ist, ist das wahrscheinlich die bessere Alternative. Und genau, man kommt halt, wenn wir jetzt aus der Wissenschaft uns das nochmal angucken, kommt man nicht auf diese Krafteinwirkungen, die man bräuchte, um solche Effekte, Erholungseffekte hervorzurufen oder auch die Muskulatur so zu stimulieren. Mhm. Aber man kann natürlich selbst das Problem ein bisschen bearbeiten und dafür sorgen, dass die Muskulatur ein bisschen mobiler wird, dass wir, wie du gesagt hast, schon bestimmte Verspannungen lösen können. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass man sich mental wieder besser fühlt und auch ein bisschen lockerer zum Beispiel in die nächste Einheit geht.
Ja. Und da vielleicht noch zu sagen, Vergleich Massagepistole Blackwall. Ich habe jetzt wirklich eine sehr hochwertige Massagepistole und die hat auch gut Power, aber selbst damit komme ich jetzt nicht an die Krafteinwirkung, dass wenn ich mich jetzt mit meinem ganzen Körpergewicht auf eine Rolle oder noch besser auf einen, wie heißen die, Patsy-Ball oder auf so einen harten Schaumstoffball lege, wo ich noch punktueller meine Muskulatur bearbeiten kann, ja, da, also wenn ich wirklich richtig tief reingehen will mit viel Kraft, dann ist das die bessere Variante noch als die Pistole und die kostengünstigere, um es hinzuzusehen. Ja, ja. Würdest du es auch sagen?
Genau. Ich würde aber auch sagen, dass wenn ihr so Probleme habt, dann ist von allen Sachen, die wir jetzt genannt haben, die manuelle Therapie durch einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin ja meistens mehr wert. Die kostet natürlich pro Mal, wenn man geht. Aber das ist, glaube ich, zuzüglich zu den drei Säulen, die wir am Anfang genannt haben, Schlaf, Training und Ernährung, ja, mit einer der wichtigsten, die man noch nennen kann. Das heißt, wenn ihr euch da weiterentwickeln wollt, dann würde ich so eine manuelle Therapie durch eine Person selber, einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin auf jeden Fall auch empfehlen. Genau, aber auch wieder alle drei Sachen, die wir jetzt genannt haben, es ist besser, die zu machen, als gar nichts zu machen. Und wenn ihr euch damit gut fühlt, dann ist das super viel wert. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wie stark Körper und Kopf zusammenhängen. Und wenn ihr dadurch das Gefühl habt, was gemacht zu haben und euch besser zu fühlen, dann führt das auch dazu, dass ihr vielleicht da hier und da eine Anpassung mehr habt, die ihr sonst nicht gehabt hättet.
Ja, unbedingt. Das ist ein guter Hinweis. In den ganzen Ergänzungsmitteln und Tools, die wir hier aufgeführt haben, ist das vielleicht noch untergegangen. Absolut. Ein Physiotherapeut, der weiß halt, wo er drücken muss, um was er bewirken will. Das ist natürlich sowieso Gold wert. Ja, ist vielleicht das Beste, der beste leistungssteigernde, die beste leistungssteigernde Investition, die man so tätigen kann. Okay, cool. Da haben wir jetzt unsere Nahrungsergänzungsmittel und Recovery-Tools sehr gut durchgearbeitet. Ja, bleibt vielleicht noch die abschließende Frage, die wir so ein bisschen noch angeteasert haben. Vielleicht machen wir es mal am Beispiel von Backpulver, weil es so schön ist, weil das jetzt wirklich alle Mittelstreckler nehmen und man sagt auch wirklich, dass es, ja, es bringt ein bisschen was. Man spürt die Ermüdung nicht so stark über die Säure. Ja, wo hört da Doping auf oder wo fängt Doping an? Das ist natürlich immer ganz schwierig. Man kann es natürlich einfach machen und sagen, hey, Doping ist einfach das, was auf der Dopingliste steht und alles andere feel free to use. Ja, vielleicht sind andere da für sich persönlich strenger, aber im Prinzip ist das ja eigentlich die einzige Definition, die so eigentlich Sinn macht, weil die Grenzen verschwimmen ja dann doch schon stark, oder?
Genau, es gibt immer Graubereiche. Die wird es immer geben, die gab es auch schon immer.
Ja.
Und wo es Graubereiche gibt, wird auch der Graubereich bis zum roten Bereich ausgenutzt.
Ja, bis zum Grenze des roten Bereichs, ja.
Genau. Und was wichtig ist, und das habe ich im Umgang mit AthletInnen gemerkt, man sollte sich über die Sachen informieren. Und wenn ihr den Podcast jetzt gehört habt bis hierhin, dann habt ihr das natürlich auch gemacht. Und dann müsst ihr für euch selber entscheiden, was davon möchte ich mal ausprobieren und was nicht. Mit dem Wissen, dass ihr auch ohne alle Dinge, die wir jetzt genannt haben, auch ohne, dass ihr die benutzt, eine sehr gute Leistung bringen könnt. Und wenn ihr euch dann damit gut fühlt, wenn ihr zum Beispiel Koffein in einem Wettkampf benutzt, dann ist das natürlich kein Doping, weil ihr euch damit gut fühlt. Wenn ihr jetzt aber das Gefühl habt, euer Trainer, eure Trainerin möchte, dass ihr das unbedingt nehmt, aber ihr fühlt euch damit nicht gut, dann ist das auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt Doping, aber ihr macht natürlich was, was ihr nicht wollt, weil ihr denkt, dass das eine Leistungsförderung oder leistungssteigernde Wirkung hat, die ihr aber so nicht erreichen wollt. Und dann ist das auch voll okay, wenn man sagt, man macht das nicht. Ja. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man sich mit den Sachen, die man zuführt oder die man ausprobiert, gut informiert ist und dann gut informiert eine Entscheidung trifft. Und wenn man die Entscheidung dann trifft und damit leben kann und sich damit gut fühlt, dann ist das auch in Ordnung, solange das in dem legalen Bereich ist.
Ja, genau. Einmal ist da natürlich die moralische Sichtweise, aber vielleicht noch ein anderes Thema ist natürlich das Gesundheitliche. Da vielleicht noch eine letzte Frage zu. Wir haben jetzt ein paar Nahrungsergänzungsmittel durchgegangen. Würdest du sagen, irgendwie bei einem davon oder siehst du größere Risiken, was die Gesundheit betrifft? Oder würdest du sagen, das, was wir besprochen haben, ist eigentlich relativ risikofrei, was die gesundheitlichen Risiken betrifft?
Ja, also ich würde sagen, Koffein, Kirschsaft und zum Beispiel das Nitrat, also der rote Betesaft, das sind Dinge, die haben sehr wenige Nebenwirkungen, beziehungsweise Nebenwirkungen, die man auch einordnen kann. Also wenn man jetzt Schlafstörungen hat, weil man Koffein davor genommen hat, dann weiß man ja, okay, mein zentrales Nervensystem ist noch so aktiv, ich kann dadurch jetzt nicht schlafen. Stoffe wie Bicarbonat oder Glycerin greifen natürlich in körpereigene Systeme ein. Das muss einem bewusst sein. Man erhöht das Puffervolumen oder man erhöht den Wasseranteil im Körper. Und das sind natürlich alles Eingriffe in körpereigene Systeme, die ja auch einen Grund haben, warum sie so sind, wie sie sind. Weil wir gesund bleiben wollen, weil unser Organismus am Leben bleiben möchte. Und wenn der Organismus das als sinnvoll erachten würde, dass wir einen höheren Bicarbonatpuffer haben, dann hätte der das auch evolutionsbedingt so quasi geschaffen. Und diese kurzfristigen Eingriffe in die Systeme müssen auch kurzfristig bleiben. Aber einem muss bewusst sein, dass wir aktiv in unseren Stoffwechsel eingreifen, um nur aus dem Grund eine sportlich höhere Leistungsfähigkeit zu erreichen. Wenn einem das bewusst ist, dann wird einem, glaube ich, auch bewusst, dass man das nicht ganz oft machen sollte und das auch sehr bedacht einsetzen sollte. Und wenn man merkt, dass einem das nichts bringt, dann sollte man das auch besser lassen. Also Glycerin und Bicarbonat und Kreatin zum Beispiel sind alles Dinge, die würde ich nur nutzen, wenn ich mir wirklich den Konsequenzen bewusst bin.
Okay, ja, fand ich einen sehr, sehr guten Hinweis, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung und ja auch Hilfestellung für alle da draußen. Man muss sich natürlich dann immer bewusst sein, Leistung kurzfristig ist ja schön und gut, aber Leistung langfristig ist nur möglich mit einem gesunden Körper. Und ich glaube, das sollte die absolute Basis sein, um auch langfristig wirklich ja, Leistung bringen zu können. Braucht man einen gesunden Körper und da muss man natürlich mit gewissen Stoffen vorsichtig umgehen oder, ja, sage ich mal, zurückhaltend damit hantieren. Gut, Marco. Hat mich wieder sehr gefreut, fand ich wieder sehr interessant. Heute, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich wünsche dir, dass sich sehr, sehr viele melden, um bei dir mitzumachen, bei deiner Studie zur Ermüdungsresistenz. Und ja, falls es euch auch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch, Like oder Herzchen oder was auch immer da. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Danke dir, Marco. Ciao, ciao.
Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.